Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ihr habt schon gehört, wir machen es ein bisschen anders heute. Wir haben jetzt nur ein kurzes Lied gehabt. Wir haben jetzt einen Teil der Predigt und dann gehen wir in Lobpreis und dann haben wir noch einen Teil der Predigt. Und ihr habt schon die Steine auf euren Plätzen gefunden. Die könnt ihr festhalten und da dürft ihr nachher was mitmachen. Wir haben hier in der Gemeinde und in vielen Gemeinden weltweit den Alpha-Kurs. Wer von euch hat schon mal an einem Alpha-Kurs teilgenommen? Zeigt mal die Hand, das sind schon einige. Alpha ist ein Glaubensgrundkurs, wird er genannt, wo man einfach mal Fragen stellen kann über den christlichen Glauben, wo grundlegende Dinge erklärt werden, wo man wirklich so von Grund auf sich mal informieren kann, was das denn mit dem Glauben auf sich hat. Denn das ist ein Glaube, den kann man hinterfragen, den darf man hinterfragen und man kann da eine ganze Menge lernen. Und in diesem Alpha-Kurs ist eine der ersten Einheiten oder die erste Einheit, da geht es immer um Gottesbilder. Und es geht um Gottesbilder, die falsch sind meistens. Dann haben wir so tatsächlich auch Bilder, die wir an die Wand werfen. Und wahrscheinlich kennt ihr ja einige von diesen, in Anführungszeichen, falschen Gottesbildern. Da gibt es den Polizist zum Beispiel. Gott ist der Polizist, der immer nur da steht und wartet, dass du irgendwas falsch machst und über eine rote Ampel fährst. Und dann kommt er sofort, ist er da, du weißt gar nicht, wo er plötzlich herkommt, aber er ist sofort da und du kriegst einen Strafzettel. Oder Gott ist dieser alte Mann mit einem langen weißen Bart, der taub mit dem Hörgerät im Himmel sitzt und die totale Kontrolle verloren hat über das, was hier unten passiert. Und so reden wir in dieser Einheit über falsche Gottesbilder, weil sie unseren Glauben beeinflussen. Wenn du eine falsche Vorstellung von Gott hast, wenn du ein falsches Bild von Gott hast, dann wirkt sich das auf deinen täglichen Glauben aus. Aber genauso ist es auch, wenn du ein richtiges Gottesbild hast, wenn du ein Gottesbild hast, das stimmt, das akkurat ist, dann wirkt sich das auch auf deinen Glauben aus. Und deshalb möchte ich mit euch heute nicht über diese falschen Gottesbilder reden, sondern ich möchte mit euch über richtige Gottesbilder reden und möchte mit euch darüber nachdenken, wirken sich diese richtigen Gottesbilder tatsächlich auch auf euren alltäglichen Glauben aus? Wo bekommen wir richtige Gottesbilder her? Aus der Bibel, würde ich sagen. Denn dort erfahren wir, wie Gott ist, was er gesagt hat. Und es sind Gottes Bilder, weil wir Gott nie komplett erfassen können. Paulus sagt einmal im Neuen Testament, dass alle unsere Erkenntnis, die wir haben, alles, was wir über Gott wissen, alles, was wir über Glauben wissen, das ist letztendlich nur, er sagt, Stückwerk. Also es sind immer nur kleine Puzzlestücke, die wir dort erkennen. Warum? Weil wenn wir Gott mit unserem Verstand erfassen könnten, wenn wir ihn in eine Box packen könnten, dann wäre er nicht Gott. Wenn du alles über Gott rausfinden könntest und alles verstehen könntest, dann würdest du ihn gar nicht brauchen, sondern du hast immer nur ein kleines Stück, was du erfasst. Manchmal hast du mehrere Stücke, manchmal hast du ganz große Stücke, aber es sind immer Stücke. Und deshalb ist es auch so, dass Gott sich in der Bibel mit ganz vielen verschiedenen Bildern vorstellt und die widersprechen sich nicht. Das sind alles einzelne Stücke, die uns erklären, wie Gott letztendlich ist. Und ich habe ganz viele gefunden. Wenn du die Bibel aufschlägst, findest du überall Gottesbilder. Im Neuen Testament. Jesus benutzt ganz viele Bilder, wo er über sich selbst sagt, wie er ist und letztendlich damit auch sagt, wie Gott, wie sein Vater ist. Da gibt es die ganzen Ich-Bin-Worte, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin der Weinstock, ich bin die Tür, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alles Bilder dafür, wie Gott letztendlich ist. Heute möchte ich mit euch ins Alte Testament gucken. Und da ist es so, dass Bilder von Gott oft mit dem Namen von Gott gleichgesetzt werden. Und wir haben gerade ein Lied gesungen, da waren ganz viele fremde Worte drin vielleicht für dich. Das waren alles Namen Gottes, die im Alten Testament vorkommen und die alle eine besondere Bedeutung haben. Und jeder dieser Namen Gottes erklärt ein Stück was von Gott. Und ich habe euch erstmal ein paar von diesen Namen aus dem Alten Testament mitgebracht und möchte sie mit euch angucken und möchte mit euch überlegen, was ist denn das Bild, was da über Gott gezeichnet wird und was bedeutet das für meinen Glauben? Und der erste Name Gottes ist der Name El-Roi, der Gott, der mich sieht. Wir finden diesen Namen in 1. Mose 16 und hier ist die Geschichte von Hagar. Hagar war eine Sklavin, aber sie war auch die Zweitfrau von Abraham, weil, da kommen wir gleich nochmal zu, Abraham hatte Probleme mit dem Kinderkriegen und Nachkommenkriegen und deshalb hat er mit seiner Sklavin einen Sohn gezeugt, weil er sagte, irgendwo muss ich ja mal Nachkommen herkriegen, aber von daher läuft zu Hause irgendwie von diesem Zeitpunkt aus, läuft zu Hause nicht besser. Abrahams Frau wird sauer auf Hagar, es gibt häusliche Gewalt, es gibt Mobbing und Hagar ist so verzweifelt, dass sie in die Wüste abhaut mit ihrem Sohn. Und sie ist völlig am Ende, sie ist mittellos, sie hat Hunger, sie hat Durst, sie weiß nicht, wo sie schlafen soll. Und in dieser Situation lesen wir, dass Gott ihr begegnet, dass der Engel des Herrn zu ihr kommt. Und da steht in 1. Mose 16, in Vers 13, da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Elroi, der Gott, der mich sieht. Was sagt dein Kopf und dein Herz dazu, wenn du diesen Namen hörst, der Gott, der mich sieht? Ist das das Bild von Gott, was du hast? Weißt du, dass die Bibel sagt, dass Gott dich schon gesehen hat, bevor du geboren wurdest? Dass Gott dich schon im Mutterleib gesehen hat? Im Psalm 119 steht, noch ehe deine Mutter wusste, dass es dich gibt, hat Gott dich schon gesehen. Er hat dich geplant, er hat dich wunderbar gemacht. Er sieht das, was du tust. Er sieht das, was du wünschst. Er sieht deine Träume, er sieht deine Visionen, er sieht deine Ängste. Weißt du, dass es einen Gott gibt, der dich sieht? Ein zweiter Name Gottes ist Yahweh Jireh, der Herr, der versorgt. Und der Bibelvers dazu steht in 1. Mose 22, Vers 14. Da steht, dann den Ort nannte er Abraham, der Herr versorgt. Und die Geschichte dahinter, die ist etwas abgefahren. Denn ich habe euch ja gerade schon gesagt, Abraham konnte keine Kinder kriegen. Gott hatte ihm aber eine Verheißung gegeben. Und er hatte gesagt, du wirst der Vater eines riesigen Volkes werden. Eine riesige Nation wird von dir abkommen. Und Abraham und seine Frau wurden immer älter. Und irgendwann waren sie weit über dieses Alter, wo man biologisch noch davon ausgehen konnte, dass sie Nachkommen bekommen können. Deshalb auch diese Sache mit seiner Sklavin, mit seiner Nebenfrau, mit der Hagar. Da hat Abraham versucht, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und hat gesagt, irgendwo muss ja dieser Nachkomme jetzt ja mal herkommen. Aber das war nicht Gottes Plan, sondern Gottes Plan war, dass Abraham noch im hohen Alter einen Sohn bekommt, den Isaak. Und Gott sagt eines Tages zu Abraham, nimm deinen Sohn und geh mit ihm auf einen Berg, und opfere ihn. Bring ihn um, mir zur Ehre. Das ist schwer zu verstehen, das widerspricht irgendwie unserem Gottesbild. Aber er sagt, nimm ihn und geh da hoch. Und Abraham nimmt seinen Sohn und packt Feuerholz ein, nimmt noch ein paar Diener mit und sie machen sich auf den Weg hoch zu diesem Berg. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das für Abraham gewesen ist, was er auf dem Weg dorthin gedacht hat. Aber er macht sich gehorsam auf den Weg und er geht diesen Weg nach oben auf den Berg. Und als er quasi alles fertig hat, er hat den Altar aufgebaut, er hat das Feuerholz aufgeschichtet, er hat seinen Sohn, seinen einzigen Sohn, den er so liebt und auf den er so lange gewartet hat, hat ihn gefesselt und er ist bereit, ihn zu töten, da sagt Gott, es ist genug. Ich habe gesehen, dass du mir bis aufs Letzte vertraust. Und Abraham sieht, es raschelt im Gebüsch und da ist ein Schafbock, der sich im Gebüsch verfangen hat. Und Gott sagt, das ist das Opfer, das du mir bringen sollst. Und da sagt Abraham diesen Satz, das ist ein Gott, der versorgt, der Herr versorgt. Weißt du, dass Gott dein Versorger ist? Weißt du, dass Gott nicht zu spät kommt mit seiner Versorgung? Selbst wenn es unmöglich aussieht, selbst wenn die Situation so abgefahren ist, dass du denkst, Gott, was willst du denn hier gerade? Alles geht kaputt, alles geht den Bach runter, alles, wofür ich gearbeitet habe, alles, wovon ich geträumt habe, ist gerade dabei zu zerbrechen. Weißt du, dass Gott ein guter Versorger ist, auch wenn die Umstände so aussehen, als hätte Gott die Kontrolle verloren? Und wenn seine Pläne für dich völlig unverständlich ist, weißt du, dass Gott plötzlich, wie aus dem Nichts, etwas produzieren kann, was du brauchst und was deiner Versorgung dann passiert? Vertraust du Gott mit deiner Versorgung? Ein dritter Name Gottes ist Yahweh Nissi, Der Herr ist mein Feldzeichen. In 2. Mose 17, Vers 15 steht, Mose errichtete einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Feldzeichen oder auch der Herr ist mein Banner. Mose nennt diesen Namen Gottes zum ersten Mal, nachdem er, vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt, nachdem dieser Kampf gegen die Amalekiter war, der hin und her gewogt hat, ja, wo Mose die Arme hochhalten musste, dann hat das Volk Israel gewonnen und dann, wenn er nicht mehr beten konnte und ließ seine Arme sinken, haben die Amalekiter wieder gewonnen. Es war ein Kampf, der war richtig heftig, der ging von morgens bis spätabends, ging dieser Kampf. Und sie haben diesen Kampf gewonnen. Und als der Kampf zu Ende ist, da errichtet Mose da einen Altar und sagt, der Herr ist mein Feldzeichen. Ein Feldzeichen, das kennen wir heute gar nicht mehr so. Oder vielleicht, weiß ich nicht, gibt es bei den Rangern noch Feldzeichen? Habt ihr sowas noch? Es sind so Fahnen, die man im Kampf vor sich herträgt. Die römischen Legionen, da kennt man das vielleicht aus Filmen noch. Ne? Da läuft immer einer vorne her, der trägt den Adler. Und das gab es bei den Israeliten auch. Das Feldzeichen ist letztendlich das, wo du drauf blickst im Kampf und sagst, ah, meine Truppe ist noch da. Da ist jemand, der geht vor mir her. Da ist jemand, der hat die Orientierung. Da ist jemand, der weiß noch, dass wir in die richtige Richtung gehen. Da ist jemand, der symbolisiert die Kampfkraft. Das ist das Feldzeichen. Und Mose sagt hier, Gott ist mein Feldzeichen. Weißt du, dass es einen Kampf gibt, bei dem ein Feind Gottes versucht, dich zu töten, von dir zu stehlen und dich zu zerstören. Und weißt du auch, dass du nicht gegen andere Menschen kämpfst, dass du nicht gegen Fleisch und Blut kämpfst, sondern dass du, die Bibel sagt, gegen Mächtige und Gewaltige in den dunklen Orten kämpfst. Weißt du, dass Jesus den Sieg in diesem Kampf schon vor 2000 Jahren auf Golgatha errungen hat und dass dieser Sieg dir gehört? Und weißt du, dass du nicht alleine in diesen Kampf ziehen musst? In Psalm 46, Vers 8 steht, mit uns aber ist der Herr der Herrscharen, der Gott Jakobs, er ist für uns eine feste Burg. Du bist nicht allein, da zieht Gott mit seinem ganzen Heer mit dir in diesem Kampf und du kannst auf dieses Feldzeichen schauen und du weißt, du bist umringt von einem ganzen Heer, das mit dir kämpft. Weißt du, dass Gott für dich ist und dass er an deiner Seite kämpft? Weißt du, dass es kein Heer gibt, das Gott besiegen kann? Weißt du, dass du auf der Seite des Siegers stehst? Was ist dein Bild von Gott? Was sind deine Bilder von Gott? Und wenn du das gerade gehört hast, und das ist ganz anders als das, was du bisher über Gott gedacht hast, dann lade ich dich heute ein, deine alten Bilder über Bord zu werfen, wenn du vielleicht noch an den Polizisten glaubst oder an den Mann, der die Kontrolle über das Universum verloren hat. Ich lade dich ein, wenn du das heute so zum ersten Mal neu hörst, dass du anfängst, an den Gott der Bibel zu glauben. Er liebt dich und er hat seinen Sohn für dich gegeben, damit du Vergebung bekommen hast und in die Familie Gottes kommen kannst. Und wenn das auf dich zutrifft, dass du das heute zum ersten Mal so hörst und sagst, ja, dann mach dir schon mal mit deinem Stein ein gedankliches Lesezeichen, den kannst du gleich gebrauchen. Aber wenn du sagst, das habe ich noch nie so gehört, dass Gott tatsächlich so ist, dass er versorgt, dass er mein Feldzeichen ist und dass er für mich ist und für mich kämpft. Aber hier sind auch ganz viele, und ich bin einer davon, die können alle diese Fragen mit Ja beantworten. Weiß ich. Ja, ich weiß, dass Gott mein Versorger ist. Ich weiß, dass Gott für mich kämpft, ich weiß, dass er da ist, dass er mich sieht. Das habe ich schon ziemlich lange, mit 11 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen und seitdem habe ich das mal mehr, mal weniger geglaubt. Aber wissen tue ich das, denn das habe ich schon 1000 Mal gehört. Check. Das Kopfwissen habe ich bei all diesen Sachen parat. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo ich finanziell auf einmal nicht mehr ganz sicher bin. Und dann ist es nicht entscheidend, ob ich weiß, dass Gott mein Versorger ist, sondern ob ich das auch glaube. Ob das von meinem Kopf auch bis in mein Herz kommt. Oder wie ist es beim Gerichtsprozess oder bei einem Nachbarschaftsstreit, wo schlecht über mich geredet wird, wo Lügen verbreitet werden, wo ich mit schlechter Nachrede konfrontiert bin. Weiß ich an dieser Stelle, der Herr ist mein Feldzeichen und der Herr kämpft für mich oder bin ich der Meinung, dass ich letztendlich den Kampf selber angehen muss und dass ich das alles selber regeln muss? Ich stelle bei mir immer wieder fest, dass ich zwar ganz viele Dinge in meinem Leben habe, wo ich erlebt habe, dass Gott versorgt und dass er für mich kämpft, aber dass ich oft erstaunlich schnell vergesse, was Gott getan hat. Und ich habe das bisher immer wieder erlebt. Ich habe finanzielle Versorgung erlebt. Ich habe erlebt, dass Gott meine Feinde auf wundersame Weise irgendwie zum Schweigen gebracht habe. Ich habe erlebt, dass Gott mich sieht. Und trotzdem kommen immer wieder Situationen, wo ich zweifle, wo ich nicht dran glaube. Und das Gute ist, ich bin damit nicht alleine, denn anscheinend neigen wir Menschen generell dazu, diese Dinge zu vergessen. Der König David schreibt im Psalm 103, Vers 2, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Gute vergessen, das ist so in uns drin. Ich bete oft Wochen oder Monate lang für eine Sache. Ja, und sag, Herr, du musst hier eingreifen, ich brauche dich, ich brauche deine Versorgung, ich brauche dein Feldzeichen, ich flehe Gott an, mir zu helfen. Und wenn es dann eingetreten ist, dann lobe ich nicht genauso lange. Dann bin ich nicht 4 Wochen lang auf den Knien und sag jeden Tag, danke Herr, dass du das gemacht hast, sondern kommt das Nächste. Ja, und das ist ja auch so, unser Leben ist oft so schnell und es geht weiter und es passiert, aber ich vergesse oft, was Gott in der Vergangenheit bereits Gutes getan hat. Und das steht hier schon in dem Psalm, ein effektives Mittel gegen das Vergessen ist Lob. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist eine gute Möglichkeit, dass du im Lob das hochhältst und dass du es nennst, was Gott getan hat. Und eine andere Sache, die ich in der Bibel sehe und die ich fast immer sehe, wenn so ein Name Gottes im Alten Testament genannt wird, das sind Steine. Und deshalb habt ihr auch Steine bei euch auf dem Sitzen liegen. Hagar hat ihre Begegnung mit dem Gott, den sie sieht, an einem Brunnen. Dieser Brunnen ist aus Steinen aufgeschichtet und der Brunnen, weiß ich nicht, anscheinend hatte der vorher keinen Namen. Aber nach dieser Begegnung, die Hagar da mit Gott hat, heißt der Brunnen, das ist der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und dieser Brunnen, steht der Nibel, heißt seitdem so. Jeder, der an dem Brunnen vorbeikommt, sieht, das ist der Brunnen von Gott, der mich sieht. Und Hagar kann selber immer wieder an diesen Brunnen zurückgehen, wenn sie irgendwann Zweifel hat und sagt, sieht Gott mich wirklich? Dann ist dieser Brunnen da und dann sind diese Steine da und Hagar hat keinen Zweifel. Es reicht ein Blick auf den Brunnen und sie weiß, dass Gott sie gesehen hat und sie auch immer noch sieht. Abraham baut einen Altar aus Steinen auf diesem Berg. Und es ist nicht nur so, dass dieser Altar da noch ist, sondern in der Geschichte steht, dass dieser ganze Berg Gott versorgt genannt wird. Da steht, im Volksmund heißt dann der Berg, der Herr wird dafür sorgen. Ein ganzer Berg, ein Riesenstein als Zeichen dafür, was Gott getan hat und was er auch wieder tun wird. So ein Berg ist nicht wegzudiskutieren. Ja, kannst nicht sagen, wenn einer sagt, ja, der Herr hat mich versorgt, da ist der Berg, kann einer nicht sagen, den Berg gibt's doch gar nicht, sondern dieser Berg steht da und er, ohne Zweifel kann er sagen, dass Gott ein guter Versorger ist. Und Mose baut einen Altar, nachdem er diese Schlacht geschlagen hat und er sagt, der Herr ist mein Feldzeichen und er nimmt Steine und schichtet sie auf und baut diesen Altar als sichtbares Zeichen für den Sieg, den das Volk Gottes mit Gottes Hilfe errungen hat. Ein Brunnen, ein Altar, ein Berg, sichtbare Zeichen. Und deshalb kannst du da diesen Stein heute nehmen und du kannst einen Namen Gottes draufschreiben. Vielleicht einen von denen, den ich eben genannt habe. Und du kannst, wenn du möchtest, auch ein Datum draufschreiben. Denn vielleicht ist das ein Zeichen, was dir später hilft, dich zu erinnern, wie Gott dir begegnet ist und wie der Name Gottes ist, der dich besonders berührt hat. Und am Anfang habe ich schon gesagt, vielleicht hast du diese Eigenschaften Gottes heute zum ersten Mal gehört. Und da möchte ich dir noch einen weiteren Namen Gottes sagen und das ist Jeshua. Jeshua ist der Name von Jesus, der hebräische oder aramäische Name für Jesus. Und Jeshua bedeutet, Gott rettet. Und wenn du noch nie dein Vertrauen auf Gott gesetzt hast, wenn du noch nie die Entscheidung getroffen hast, Jesus nachzufolgen, dann kannst du einfach, wir haben nur für jeden zweiten von euch einen Stift, weil wir gedacht haben, ihr müsst auch teilen lernen. Aber wenn du heute zum ersten Mal das so glaubst, vielleicht schreibst du einfach Jeshua auf deinen Stein drauf und schreibst das Datum, den 27.10.2024 darunter. Du kannst auch schreiben, Gott ist mein Retter, Gott ist mein Erlöser. Gott liebt mich. Du kannst draufschreiben, der Herr versorgt. Vielleicht schreibst du ein Datum drauf, wo der Herr dich besonders versorgt hat. Es gibt noch viele andere Namen Gottes. Es gibt Gott ist mein Heiler. Gott ist mein Friede. Gott ist mein Hirte. Und ich weiß, der Platz ist sehr beschränkt. Ich musste die Steingröße auswählen und ich habe sie so gewählt, dass wir sie noch hier hintragen konnten. Aber du kannst ein Stichwort oder mehrere, einen kleinen Satz, je nachdem, wie klein du schreiben kannst. Wir gehen jetzt in den Lobpreis rein. Und du hast jetzt in diesem Lobpreis, hast du Zeit. Vielleicht hast du jetzt schon dein Wort, was du aufschreiben willst. Vielleicht willst du aber auch erst ein oder zwei Lieder singen und möchtest dann etwas auf diesen Stein schreiben. Aber nimm dir die Zeit, es draufzuschreiben. Und nach dem Lobpreis werde ich euch noch ein bisschen was zu den Steinen sagen. Hast du mich drauf? Ich weiß nicht, was heute los ist. So viele Steine, so viele Geschichten. Und im Buch Josua gibt es eine Stelle, die Israeliten müssen, um ins gelobte Land reinzukommen, durch den Jordan ziehen. Und der Jordan ist kein kleiner Fluss, aber Gott staut das Wasser des Jordans und sie gehen trockenen Fußes durch. Und Gott sagt ihnen, wählt 12 Männer aus und die sollen aus der Mitte des Flusses 12 Steine nehmen und sollen sie auf die andere Seite tragen. Und wenn ihr in dieses gelobte Land kommt, was ich euch verheißen habe, dann sollt ihr diese Steine aufschichten zu einem hohen Berg. Das waren also anscheinend nicht solche Steine, sondern etwas größere Steine. Und dann, wenn dann irgendwann eure Kinder euch fragen, hey, was ist denn das da für ein Steinhaufen? Dann sollt ihr erzählen, was Gott für euch getan hat. Dann sollt ihr Lob bringen und dann sollt ihr euch selbst daran erinnern, was passiert ist. Und da kannst du diesen Stein nehmen, wenn du gleich rausgehst zum Kaffee trinken, in die Lounge oder ins Foyer, und dann kannst du auf jemanden zugehen, der so einen Stein in der Hand hat und kannst sagen, was ist denn die Geschichte hinter deinem Stein? Und dann kann der dir in maximal 2 Minuten erzählen, was die Geschichte hinter seinem Stein ist. Vielleicht möchtest du das nicht, vielleicht ist das deine private Sache mit Gott heute, dann nimm diesen Stein, tu ihn nicht weg, sondern steck ihn in deine Tasche und dann hast du die Hände frei zum Kaffee trinken. Aber vielleicht können wir das so machen, Stein in der Hand, ihr dürft mich ansprechen, ich möchte euch was erzählen, Stein in der Tasche, lass mich in Ruhe. Aber tu ihn nicht weg. Ich hatte lange Zeit bei mir an meinem Schreibtisch ein paar Steine. Da war ein Stein, der mich an das Datum erinnert hat, wo ich mich mit Jesus entschieden habe. Und da war auch ein Stein, den ich nach meinem ersten Staatsexamen geschrieben habe, wo ich wirklich der Meinung war, ich schaffe es nicht, ich muss abbrechen. Und Gott hat ganz toll mir da durchgeholfen. Und da habe ich einen Stein geschrieben und habe gesagt, ja, Gott hat das gemacht. Und dann habe ich da immer wieder beim Lernen drauf geguckt und habe gesagt, du kommst weiter. Gott hat schon mit dir einen Teil des Weges gegangen. Von daher sind diese Steine gut, dass sie dich daran erinnern. Und du kannst deinen Stein irgendwo hin tun zu Hause. Und du kannst ihn zum Lobpreis mitnehmen. Du kannst ihn irgendwo hinstellen, wo du ihn siehst, dass du immer wieder weißt, Gott hat etwas Gutes getan und er wird es auch wieder tun. Lob ihn dafür. Und ich möchte jetzt mit euch einfach beten und wenn du magst, dann steh doch auf und nimm deinen Stein in die Hand und halt ihn hoch und halt ihn Gott hin und dank ihm dafür, was er Gutes für dich getan hat. Steh doch gerade auf zum Gebet. Jesus, Gott, Vater, Heiliger Geist, wir loben dich dafür, dass du so viele Namen hast. Und dass du so viele gute Eigenschaften hast, die wir kennenlernen dürfen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du rettest. Ich danke dir dafür, dass du versorgst. Ich danke dir dafür, dass du siehst. Ich danke dir dafür, dass du in unseren Kämpfen vor uns hergehst. Und wir loben dich, wo du es getan hast. Und wir bitten dich, wo wir es jetzt gerade brauchen, dass du es wieder tun wirst. Jesus, wir danken dir dafür, dass du ein großer, wunderbarer Gott bist. Amen. Und wenn du heute zum ersten Mal draufgeschrieben hast, dass Gott dein Retter ist, dass Jesus dein Retter ist, dann darfst du nach dem Gottesdienst auch hier nach vorne kommen. Wir haben ein kleines Geschenk für dich. Wir möchten dir einfach auch für dich beten und mit dir beten. Genau, nimm wieder Platz dann darfst du nach vorne kommen. Wir haben noch ein paar Lesezeichen. Die sind noch aus einer alten Fokuswoche, aber die Marie hatte die aufgehoben und sagte, die passen so toll zur Predigt. Ich habe gesagt, das ist eine geniale Idee. Hier vorne links und rechts auf den Lautsprecherboxen findet ihr so ein Lesezeichen, wo ganz viele Namen Gottes draufstehen. Wenn ihr möchtet, kommt doch nach vorne und nehmt euch noch eins mit. Und die Stifte lasst ihr bitte auf den Sitzen, denn wir haben gleich noch einen zweiten Gottesdienst.